Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 16. Juli und ich bin Ilonka und wir lesen wieder weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem 1. Buch Chronik, Kapitel 22 ab Vers 2 bis Kapitel 23, Vers 32. Die Vorbereitungen für den Bau des Hauses Gottes. David ließ alle Ausländer, die in Israel lebten, zusammenrufen und ließ sie als Steinhauer arbeiten. Sie sollten Steinblöcke für den Bau des Hauses Gottes behauen. Er ließ große Mengen Eisen für die Nägel herbeischaffen, die für die Flügel der Tore und für die Klammern benötigt wurden, und solche Mengen Bronze, dass man sie nicht mehr wiegen konnte. Außerdem sorgte er dafür, dass reichlich Zedernholz zur Verfügung stand, denn die Männer aus Tyrus und Sidon hatten David riesige Mengen Zedernstämme gebracht. David sagte sich: Mein Sohn Salomo ist noch jung und unerfahren, aber das Haus des Herrn soll ein prachtvoller Bau werden, auf der ganzen Welt bekannt und berühmt. Deshalb will ich schon jetzt alles Nötige für ihn vorbereiten. So ließ David noch vor seinem Tod große Mengen an Baumaterial zusammentragen. Dann ließ er seinen Sohn Salomo holen und beauftragte ihn damit, ein Haus für den Herrn, den Gott Israels, zu bauen. Mein Sohn, ich wollte selbst ein Haus zu Ehren des Namens des Herrn, meines Gottes, errichten, sagte er zu ihm. Aber der Herr sprach zu mir: Du hast in den großen Schlachten, in denen du gekämpft hast, viel Leben vernichtet. Weil du so viel Blut vor mir vergossen hast, sollst du es nicht sein, der ein Haus zu Ehren meines Namens baut. Doch du wirst einen Sohn haben, der wird in Ruhe und Frieden leben. Ich will dafür sorgen, dass er Ruhe vor allen seinen Feinden hat. Er soll Salomo heißen, und während seiner Herrschaft will ich Israel Ruhe und Frieden schenken. Er ist es, der ein Haus zu Ehren meines Namens bauen wird. Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein. Und der Thron seiner Herrschaft über Israel soll für immer Bestand haben. Nun, mein Sohn, der Herr sei mit dir, damit es dir gelingt, das Haus des Herrn, deines Gottes, zu bauen, wie er es für dich vorausgesagt hat. Der Herr gebe dir Weisheit und Erkenntnis. Er wird dich über Israel einsetzen, damit du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, bewahrst. Denn wenn du die Vorschriften und Gebote, die der Herr Israels durch Mose gegeben hat, beachtest, wird dir alles gelingen. Sei stark und tapfer, habe keine Angst und verliere niemals den Mut. Ich habe unter großem Aufwand für das Haus des Herrn schon 100.000 Talente Gold und 1.000.000 Talente Silber zusammengebracht, sowie große Mengen Eisen und Bronze, die man nicht mehr wiegen kann. Auch Holz und Steine für die Mauern habe ich bringen lassen, doch du wirst noch mehr herbeischaffen. Viele Handwerker stehen dir zur Verfügung. Steinmetze, Zimmerleute, Maurer und andere Meister ihres Fachs, die mit den großen Mengen an Gold, Silber, Bronze und Eisen umgehen können. Nun mach dich an die Arbeit und der Herr sei mit dir. Dann befahl David den führenden Männern Israels, seinen Sohn Salomo zu unterstützen. Der Herr, euer Gott, ist mit euch, erklärte er. Er hat euch ringsum Frieden verschafft. Er hat die Bewohner dieses Landes mir ausgeliefert und sie sind jetzt Untertanen des Herrn und seines Volkes. Nun sucht den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen. Baut das Heiligtum Gottes, des Herrn, damit ihr die Bundeslade des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringen könnt, das zu Ehren des Namens des Herrn errichtet wird. Die Pflichten der Leviten. Als David nach einem erfüllten Leben alt geworden war, ernannte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Er ließ dazu alle führenden Männer Israels sowie die Priester und Leviten zusammenrufen. Alle Leviten, die 30 Jahre und älter waren, wurden gezählt, und es waren 38.000 Mann. David bestimmte: 24.000 von ihnen sollen die Arbeiten am Haus des Herrn beaufsichtigen. 6.000, die Aufgaben von Schreibern und Richtern übernehmen, 4.000 als Torhüter arbeiten und weitere 4.000 den Herrn mit den Instrumenten, die ich anfertigen ließ, preisen. Dann teilte David die Leviten in Abteilungen ein, benannt nach den Sippen der drei Söhne Levis, Gershon, Kehat und Merari. Die Gershoniter. Die Söhne Gershons waren Ladan und Shimi. Ladan hatte drei Söhne, Jehiel, das Oberhaupt der Familie, Setam und Joel. Shimi hatte drei Söhne, Shelomit, Hasiel und Haran. Sie alle waren führende Männer in der Sippe Ladans. Shimi hatte vier Söhne, Jahat, Sisa, Jeusch und Beria. Jahat war das Oberhaupt der Familie, Sisa der Zweitgeborene. Jeusch und Beria wurden zusammen als eine Sippe und somit auch nur als eine Abteilung gerechnet, weil beide nur wenige Söhne hatten. Die Kehatiter. Kehat hatte vier Söhne, Amram, Jizhar, Hebron und Uziel. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron und seine Nachkommen wurden für alle Zeiten ausgesondert, um die Aufgaben im Allerheiligsten zu übernehmen. Sie sollten für alle Zeiten in der Gegenwart des Herrn die Rauchopfer darbringen, ihm dienen und in seinem Namen den Segen verkünden. Die Söhne Moses, des Mannes Gottes, wurden zum Stamm Levi gerechnet. Moses Söhne waren Gershom und Eliezer. Der älteste Sohn Gershoms war Shubael. Eliezer hatte nur einen einzigen Sohn, Rehabja. Rehabja aber hatte nicht viele Nachkommen. Der älteste Sohn Jizhars war Shelomit. Die Söhne Hebrons waren der erstgeborene Sohn Jeria, der zweite Amaria, der dritte Jahasiel und der vierte Jekamam. Die Söhne Uziels waren der erstgeborene Sohn Micha und der zweite Jeschia. Die Merariter. Die Söhne Meraris waren Machli und Mushi. Die Söhne Machlis waren Eliasa und Kish. Eliasa starb ohne Söhne, er hatte nur Töchter. Seine Töchter heirateten ihre Cousins, die Söhne von Kish. Die drei Söhne Muschis waren Machli, Eder und Jeremot. Das waren die Namen der Nachkommen Levis, geordnet nach ihren Sippen und führenden Männern. Um im Haus des Herrn zu dienen, musste ein Mann 20 Jahre oder älter sein. Denn David sagte, der Herr, der Gott Israels, hat uns Ruhe geschenkt und er wird für alle Zeit in Jerusalem wohnen. Nun brauchen die Leviten das Heiligtum und die Geräte für den Dienst nicht mehr zu tragen. Zu den letzten Anweisungen Davids gehörte, dass alle Leviten gezählt wurden, die 20 Jahre oder älter waren. Ihre Aufgabe war es, den Nachkommen Aarons bei ihrem Dienst im Haus des Herrn zur Hand zu gehen. Sie beaufsichtigten die Vorhöfe und Kammern, sorgten für die Reinigung der heiligen Geräte und waren zuständig für alle Arbeiten, die im Haus Gottes anfielen. Sie hatten für die Schaubrote zu sorgen, für das feine Mehl zum Speiseopfer, die Fladen, die ohne Sauerteig gebacken wurden, das Pfannenbackwerk und das übrige Backwerk. Außerdem waren sie für die Gewichte und Maße verantwortlich. Jeden Morgen und Abend sangen sie dem Herrn Dank- und Loblieder. Sie halfen bei den Brandopfern, die dem Herrn am Sabbat zum Neumondfest und zu den anderen vorgeschriebenen Festen dargebracht wurden. Immer tat eine dafür bestimmte Anzahl von Leviten Dienst in der Gegenwart des Herrn. Und so versahen die Leviten ihren Dienst im Zelt Gottes und im Heiligtum und unterstützten die Priester, ihre Stammesbrüder, bei ihrer Arbeit im Haus des Herrn. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 31. Alle Menschen sind schuldig vor Gott. Was folgt nun daraus? Haben wir Juden dadurch jetzt einen Vorzug? Ganz und gar nicht, denn wir haben doch schon vorher die Schuld der Juden und auch der Nichtjuden dargelegt und gezeigt, dass sie alle vor Gott schuldig geworden sind. So steht es ja auch in Gottes Buch geschrieben. Es gibt keinen Menschen, der wirklich gerecht ist, ja, keinen einzigen. Es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist. Es gibt niemanden, der ernsthaft auf der Suche nach Gott ist. Alle sind vom Weg abgewichen. Es gibt keinen, der wirklich aus reiner Güte handelt, keinen einzigen. Und an einer anderen Stelle heißt es, Ein geöffnetes Grab, das ist ihr Schlund. Mit ihren Zungen haben sie dem Betrug Vorschub geleistet. Und noch an einer anderen Stelle steht: Schlangengift, das ist unter ihren Lippen verborgen. Außerdem finden sich noch weitere Aussagen wie: Ihr Mund schäumt über mit Flüchen und Bitterkeit. Schnell sind ihre Füße, um Blut zu vergießen. Zerstörung und Elend, das ist die Spur, die sie auf dem Weg hinter sich herziehen. Ja, den Weg, der zum Frieden führt, haben sie nicht erkannt. Sie haben noch nicht einmal von fern verstanden, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet. Bei diesen und allen anderen Aussagen aus dem Buch Gottes wissen wir ja, dass sie für die gelten, die unter diesem Gesetz leben. Das ist so, damit dann der Mund jedes Menschen endgültig zum Schweigen gebracht wird. So wird deutlich, dass die ganze Welt unter dem gerechten Gericht Gottes steht. Daraus folgt: Kein einziger Mensch kann sich selbst aufgrund seiner eigenen Taten vor Gott gerecht machen. Denn das Gottesgesetz macht deutlich, was Sünde wirklich ist. Gottes unverdientes Geschenk. Jetzt ist es aber so, dass sich die Gerechtigkeit Gottes deutlich zu erkennen gegeben hat. Und zwar ganz unabhängig vom Gesetz. Das wird eindeutig bestätigt durch die Aussagen des Gottesgesetzes und die Bücher der Propheten. Diese Gerechtigkeit Gottes erreicht uns durch das Vertrauen auf den Messias Jesus und gilt allen, die ihm vertrauen. Hier gibt es überhaupt keinen Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück, der in seinem wunderbaren Wesen begründet ist. Doch sie alle werden aufgrund seiner gnadenvollen Zuwendung gerecht und freigesprochen durch die Erlösung, die der Messias Jesus bewirkt hat. Ihn hat Gott in die Mitte gestellt als ewig gültige Versöhnung, die er, der Messias, durch sein eigenes Blut bewirkt hat und die im Vertrauen angenommen werden kann. Dadurch beweist Gott seine Gerechtigkeit, indem er die Schuld, die sich in der Vergangenheit aufgehäuft hat, außer Acht lässt. Das geschah als Ausdruck der Nachsicht Gottes und als Beweis für seine Gerechtigkeit in der Gegenwart, der Zeit, die uns Gott jetzt schenkt. Hierdurch zeigt sich, dass er selbst gerecht ist und dass er die gerecht macht, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Besteht jetzt ein Grund zum Eigenlob? Das ist völlig ausgeschlossen. Aufgrund von welchem Gesetz? Etwa dem, das sich auf menschliche Leistungen gründet? Nein, sondern durch das Gesetz des Vertrauens auf Gott. So kommen wir zu der Feststellung, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Vertrauen, ohne die Mitwirkung von Taten, die dem Gesetz entsprechen. Oder ist Gott ausschließlich der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott aller anderen Völker? Ja, natürlich. Er ist auch der Gott der übrigen Nationen. Denn schließlich gibt es nur einen einzigen Gott. Er wird die Menschen, die beschnitten sind, aufgrund ihres Glaubens gerecht sprechen und wird die Menschen, die nicht zu den Juden gehören und deshalb nicht beschnitten sind, genauso durch den Glauben als gerecht erklären. Machen wir hiermit denn das Gottesgesetz unwirksam durch die Betonung des Vertrauens? Ganz und gar nicht, sondern wir bringen damit in Wirklichkeit das Gottesgesetz erst richtig zur Geltung. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir Psalm 12. Gebet gegen die Willkür der Gottesfeinde. Für den Musiker. Nach der achten Melodie zu spielen. Ein Gotteslied von David. Hilf doch, Herr, denn es sind nur noch wenige, die sich nach dir richten. Ja, verschwunden sind die Zuverlässigen unter den Menschen. Nichtiges sprechen sie untereinander. Mit zwiegespaltenem Herzen reden sie. Ausrotten soll der Herr jede unehrliche Lippe, die Zunge, die hochmütige Dinge redet. Diese Menschen sagen: Durch unsere Reden beweisen wir Stärke. Unsere Schlagfertigkeit steht uns bei. Wer kann uns schon Befehle geben? Wegen der gewaltsamen Unterdrückung der Armen, wegen des Wehklagens der Bedürftigen will ich jetzt eingreifen. Das sagt der Herr. Ich will den in Sicherheit bringen, gegen den sich ihr Zorn richtet. Die Worte des Herrn sind makellos, sie sind wie reines Silber am Eingang unter der Erde, siebenmal gereinigt und geläutert. du, Herr, wirst über ihnen wachen. Du wirst ihn behüten vor dieser Generation in alle Ewigkeit. Überall laufen die Gottesfeinde umher und die Bosheit nimmt zu unter den Menschen. Sprüche Kapitel 19, die Verse 13 und 14 aus der Übersetzung Neues Leben. Ein unvernünftiger Sohn ist ein Unglück für seinen Vater. Eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Eltern können ihren Söhnen Häuser und Besitz vererben, doch nur der Herr kann einem Mann eine kluge Frau geben. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht heute in Psalm 138, Vers 7. Herr, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Und dazu aus 2. Korinther 6, Vers 4. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.